Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe heute mit dieser Predigt doch einigermaßen lange gekämpft, obwohl es eigentlich ein einfaches Thema ist, könnte man sagen. Ich würde das aber gerne hätte es gerne sehr ausgebreitet, sehr detailliert gemacht, aber ich weiß, dass das ja sonntags hier nicht geht. Und dann kämpft man so damit, wie bringe ich das so in die Kürze rein, ne? Nimm Vitamin B statt Religion. Eigentlich ist das ja hier was Religiöses, ne? Sollte man meinen. Aber als Gott dem Menschen begegnete, ist schon eine Weile her. Mit dem ersten Menschen hat er schon angefangen. Da ist Gott dem Menschen schon begegnet. Da stand nicht vor allem eine Religion, nicht eine Gesetzgebung, nicht Regeln im Vordergrund, sondern das war eine Beziehung. Vitamin B. Vitamin B ist vielleicht manchmal auch anrüchig, ne? Aber wir wollen es mal sehr positiv heute nehmen. Es geht um Beziehung. Er hat ihnen ihren Lebensraum erklärt, in dem sie da leben. Und es gab exakt wie viele Verbote? Eins sagt jemand, bietet jemand mehr? Keine anderen Meinung oder kein Wissen? Eins, zweimal eins ist auch richtig, also es bleibt bei eins. Einmal eins ist eins und zweimal eins ist trotzdem bei uns noch eins, wenn zwei Leute eine Eins sagen, ne? Es gab nur ein einziges Verbot. Also es war jetzt recht überschaubar. Kann man ihnen nicht viel falsch machen, ne? Weil nur diese eine Sache stand da. Und ansonsten, hey, lasst es euch gut gehen, seht zu, dass der Garten hier läuft, alles gut. Und ich nehme sogar an, es wird nur einmal beschrieben, eigentlich bei einer sehr ungünstigen Stelle, wenn man so will, aber ich nehme an, dass es eigentlich ein Tagesgeschäft war, dass Gott jeden Abend bei denen vorbeikam, um mit ihnen zu reden. Na, wie war dein Tag so? Steht nur einmal drin, dummerweise steht es nur an der Stelle drin, wo es ein bisschen doof gelaufen ist, wo Adam dann Panik kriegt, sich versteckt und Gott fragt, Adam, wo bist du? Aber ich glaube, das war vorher auch gang und gäbe. Außerdem, ey, ihr müsst euch mal vorstellen, die hatten keine Vorbilder. Die mussten alles lernen. Also ich glaube, die waren für jeden Handschlag und Ratschlag dankbar. Wie sollte man in dieser Welt, die sie nicht kannten, in der sie nicht aufgewachsen war, klarkommen? Also ich bin davon überzeugt, dass Gott mit denen geredet hat. Dass Gott jeden Tag bei denen war. Und dann kommt dieser Sündenfall, nachdem sich ja Adam auch versteckt, weil er merkt, irgendwie habe ich Mist gebaut. Da ist was kaputt gegangen und er versteckt sich. Weil jetzt ist auf einmal die Beziehung nicht mehr so da, ne? Und in der Folgezeit, sie werden dann ja auch aus diesem Paradies vertrieben. In der Folgezeit, die Leute lebten durchaus relativ lange damals, wird nur von sehr wenigen Personen beschrieben, die so herausragend eine Beziehung mit Gott haben. Natürlich war für alle anderen mit ganz großer Sicherheit vollkommen klar, dass es Gott gibt. Das war nicht die Frage. Ist nicht so wie hier, dass man darüber durchaus verschiedener Meinung sein kann. Naja, weiß ich nicht, ob es den gibt. Ich bin mir ganz sicher, es gibt ihn nicht. Ich bin mir sicher, es gibt ihn. Das wird damals nicht so gewesen sein. Aber Leute so wie Henoch wandelte mit Gott, also lebte sein Leben mit Gott. Ein Satz steht da so. Und auch viele Jahrzehnte, naja, doch, das sind schon mehr als 100 Jahre zwischen, wieder Noah, von dem es dann auch heißt, Noah fand Gnade vor den Augen Gottes. In einer Welt, von der Gott so sauer, über die Gott so sauer war, dass er sagt, ich muss hier einen Schlussstrich ziehen. Und später dann gibt es so einen, der so als Freund Gottes auch bezeichnet werden kann, Abram oder Abraham, bei dem uns überliefert wird, dass Gott im Himmel ein Gespräch hat und sagt, wie könnte ich denn das, was ich vorhabe, nicht mit meinem Freund Abraham besprechen? Das müsst ihr euch mal vorstellen. Der allmächtige Gott, der ist der Meinung, er muss mit diesen kleinen, popeligen Menschen da unten ein positives Gespräch führen, ein Gespräch fast auf Augenhöhe, könnte man sagen. Ich muss ihm das einfach mitteilen. Ich habe einen Plan. Es gibt dann nämlich zwei Städte in seiner Gegend. Da ist die Sünde so massiv, das will ich nicht ungestraft lassen. Sodom und Gomorra. Aber ich muss vorher mit Abraham reden. Und in der Tat, es ist ein Gespräch, wo Abraham sagt, Herr, alles schön und gut, aber bitte, wenn sich doch da vielleicht, ey, das sind viele tausend Menschen in dieser Stadt, wenn sich doch vielleicht 50 Gerechte da drin befinden, würdest du die nicht dann verschonen? Gott sagt, doch, dann mache ich das, dann verschone ich das. Und Abraham handelt weiter. Die meisten von euch kennen diese Geschichte, denke ich. Er geht, glaube ich, bis auf 10 runter, ne? Weil er sich denkt, naja gut, das haben wir schon mal geschafft. Vielleicht sind es auch weniger. Mir liegen die Menschen am Herzen, ich mag dieses Elend nicht sehen. Gott geht drauf ein. Es sind dann leider doch weniger. Und die Katastrophe kommt. Aber könnt ihr euch das vorstellen, wie cool das ist? Gott redet mit einem Menschen wie mit einem Freund, also mit jemandem, dessen Wort was zählt. Das ist Beziehung. Das ist eine rein rhetorische Frage, die habe ich mir dann auch gestellt und ich habe auch keine Antwort darauf und ich will sie auch gar nicht haben, weil es bringt nichts. Warum sind denn ausgerechnet die Nachkommen von Abraham so besessen darauf, nur Gesetze zu haben? in unserer heutigen Sprache die Juden und die Moslems. Beide sind Nachkommen Abrahams und beide sind sehr darauf erpicht, genau diese Regeln einzuhalten, beziehungsweise sie von den anderen zu fordern, wie sie einzuhalten sind. Einhalten tun sie die ja alle selber nicht. Das ist bei den Moslems nicht anders, bei den Juden nicht anders, es ist auch bei uns nicht anders. Wir sind immer schnell dabei, von jemandem was zu fordern und wir machen es dann doch nicht so. Klar, hin und wieder machen wir es ganz brauchbar, aber eigentlich kriegen wir das auch nicht so richtig hin. Unseren eigenen Ansprüchen zu genügen und Ansprüchen von anderen so und so nicht. Ausgerechnet der, der so ein Freund Gottes war, dessen Nachkommen, die ticken so ganz anders. Ne? Es sind immer so einzelne Menschen gewesen, die haben es geschnallt mit dem Vitamin B. Religion ist das ja letztlich. Religion hat Riten, Religion hat Regeln. Und wenn man das irgendwie tut und macht, die richtigen Feiertage, richtige Art begeht und dies und jenes und solches macht, dann gehört man irgendwie dazu. Und leider ist es in vielen Fällen dazu gekommen, dass man sagt, ja, ich gehöre dazu und innerlich kann ich ja denken, was ich will. Ne? Kennt man ja in unserer Religion bei den Christen auch. Ne? Es gibt ja Leute, die gehen regelmäßig zur Kirche, also exakt am 24.12. immer. Ne? Das ist regelmäßig. Ja, das entspricht einer Regel. Also wenn jemand fragt, gehst du regelmäßig zur Kirche, kann der mit gutem Gewissen sagen, ja, ich gehe seit 30 Jahren jedes Mal Heiligabend zum Gottesdienst. Das ist regelmäßig. Es gibt auch viele Leute, das machen sie vielleicht nicht so regelmäßig, aber die lassen sich kirchlich trauen, aber ansonsten werden sie da nie gesehen. Das sind so ein paar Riten, die man hat, die einem so Zugehörigkeit verschaffen. Aber ansonsten kann ich ja denken, was ich will. Ich meine, was die da sonst so beten und sagen, das kann ich jetzt so nicht unterschreiben, aber das macht man dann so mit. Das ist ganz schön, das ist ganz nett, das gehört sich bei uns einfach so. Das ist Religion. Und das gibt's in jeder. Es gibt auch Leute, die meinen es ernst. Es gibt Leute, die sind sehr überzeugt davon und die bemühen sich, das Leben danach auch auszurichten. Aber in vielen Fällen ist es tot geworden. Religion ist erstmal dieser Rahmen, ne? Und obwohl Gott selbst Gesetze gegeben hat, will er doch eigentlich was ganz anderes. Weil Vitamin B, das ist der Weg. Ich will dazu eine Bibelstelle aus dem Alten Testament lesen. Hesekiel 36. 26 bis 27, da sagt Gott, und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes geben. Ich will meinen Geist in euch geben und ich will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Was findet Gott vor? Tote Herzen. Der Begriff Herz, den benutzen wir auf dieselbe Art und Weise, wie er hier benutzt wird. Ne? Das ist ja nicht die Pumpe da drin. Sonst wären sie tatsächlich schon umgefallen. Aber Stein, versteinert. Unser Problem ist, wenn wir von der Beziehungsebene herkommen, passiert ja dummerweise manchmal genau das. Beziehungen führen dazu, dass ich versteinere. Wenn Beziehungen kaputt gehen, wenn Verrat da ist, wenn Enttäuschung, schwere Enttäuschung da sind, man wird immer härter. In der nächsten Beziehung mache ich mich schon nicht mehr so weit auf. Und in der übernächsten noch weniger. Und in der überübernächsten sind vielleicht nur noch zwei separate Personen, die ein Arrangement miteinander haben. Aber da werden keine Herzen ausgetauscht. Da wird nichts Persönliches ausgetauscht. Nach Möglichkeit. Warum? Weil wenn ich nichts preisgebe, kann mich auch keiner verletzen. Wenn er nichts über mich weiß, kann er mich nicht erpressen, ne? Aber wenn ich das Innerste in meinem Herzen offenbart habe, dann kann der andere das missbrauchen. Und wenn ich das verhindern kann, hey, warum sollte ich so doof sein, ne? Und wir werden immer härter. Das ist ein Problem, was sich sozusagen fast automatisch ergibt, wenn man das nicht persönlich bekämpft. Wenn man nicht willentlich dagegen angeht, dann kommt dieser Schutzmechanismus. Ich bin verletzt worden und ich vermeide das nach Möglichkeit. Ist ja auch irgendwo schlau, ne? Wer die Gefahr erkennt, der kann sie doch meiden. Das ist ein sinnvolles Verhalten grundsätzlich. Aber das führt nicht zu guten Beziehungen. Und wenn man sich heute umguckt, wie oft gerade sozusagen innige Beziehungen gewechselt werden und wie wenig lange die anhalten, wie scheinbar normal es ist, dass alles nur ein Lebensabschnittsgefährte ist, dann könnt ihr euch vorstellen, wie wenig tief viele Sachen sind. Warum? Weil kein Mensch kann unendlich viele Verletzungen ertragen. Und er tut ja gut daran, wenn er sich schützt. Also Gott findet etwas vor, wo Herzen hart geworden sind, aus welchen Gründen auch immer. Und er sagt, ich will das ändern wieder. Ich will auf das Eigentliche zurückkommen. Ich will euch ein fleischernes Herz geben, eins, was lebt. Ja, und dann werdet ihr nämlich Leute sein, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten. Ganz automatisch, weil das Beziehung ist. Beziehung Gott-Mensch. Und Gott will diese Liebesbeziehung auch mit dir. Und das zieht sich vom Alten Testament ins Neue. Man kann nicht sagen, das hat erst mit Jesus sozusagen angefangen, als er gesagt hat, ich zeige euch den himmlischen Vater. Oder als er gesagt hat, ihr seid im Prinzip meine Freunde. Nee, das fängt schon viel früher an. Das hat vor den Gesetzen angefangen, das hat vor Hesekiel angefangen, das hat mit den ersten Menschen angefangen. Nur wir sind immer wieder ein bisschen als Menschheit immer wieder abgedriftet, immer wieder in diese Falle reingetappt, wo Sachen hart werden. Und Gott sagt, ich will das ändern. Und das, was hier im Hesekiel steht, ist ja im Prinzip das, was mit Jesus kommt, wo er sagt, wenn ich weggehe von euch, sagt er seinen Jüngern da, werde ich euch den Heiligen Geist, den Tröster, senden. Er wird alle Zeit bei euch sein. So wie er vorher mal gesagt hat, ich bin alle Tage bei euch. Ja? Ich will meinen Geist in euch geben und will euch aus euch Leute machen, die in meinen Geboten wandeln. Das wiederholt Jesus praktisch. Also das zieht sich vom Alten ins Neue Testament durch. Ich persönlich glaube, dass wir in unserem Leben unterschiedliche Stadien auch erleben und unterschiedliche Erfahrungen machen und dass viele Sachen davon sich auch in der Menschheitsgeschichte und auch in der Geschichte des Volkes Israels oft so widerspiegeln, wie Gott diesen Weg gegangen ist. Er hat ihnen gezeigt, was er eigentlich will, hat dann aber auch gesagt, so pass mal auf, wir wollen mal wenigstens ein paar Eckdaten festlegen, 10 Gebote zum Beispiel, ne? Dann habt ihr etwas Handgreifliches, ihr wisst schon mal ganz grundsätzlich, wo längst der Hase läuft, wie es sein sollte, ne? Wie ich ticke, was mein Begehr ist, ja? Und dann ist es immer passiert, dass die Beziehung irgendwie gestorben ist und man nur noch gesagt hat, Dienst nach Vorschrift, ne? Im 5. Mose schon, Kapitel 30, Vers 6, da sagt der Mose, und der Herr, dein Gott, wird dein Herz beschneiden und das Herz deiner Nachkommen, damit du den Herrn, dein Gott, liebst von ganzem Herzen, von ganzer Seele, auf dass du am Leben bleibst. Bei beiden Religionen, Moslems wie Juden, ist Beschneidung, natürlich nicht dir am Herzen, ein Thema. Gehört dazu, gehört zu den Dazugehören. Erinnert mich immer an eine lustige Geschichte, die wir auf unserem theologischen Seminar hatten. Da gab es dann hin und wieder mündliche Prüfungen. Und aus einer Prüfung wird dann berichtet, da sitzen die Prüfer und mehrere Prüflinge, und es kommt zu einem Gespräch. Und unter anderem wird da ein Schweizer, der Friedel hieß, gefragt, ja und Friedel, wo findet denn nun die Beschneidung statt? Ja, ja, er druckt so, naja, also Friedel, komm, wo sollen wir denn beschnitten werden? Und er druckst so rum, er möchte das einfach nicht so richtig beschreiben, ne? Friedel, am Herzen natürlich. Am Herzen sollen wir beschnitten werden. Ja, er war da immer auf einer anderen Geschichte noch. Weil, natürlich, es gibt diese Beschneidung, die bei den Jungs dann am 8. Tag stattfinden sollte, als Zugehörigkeitszeichen, als Bund mit Abraham eingeführt. Aber eigentlich nur so ein immer wieder Hinweis darauf. Und in Wirklichkeit geht es Gott um eine andere Art Beschneidung. Und Beschneidung ist ja auch wie auch bei Pflanzen, bei Bäumen. Es wird immer irgendwas weggenommen. Es wird etwas verändert. Es entsteht auch eine Wunde. Aber es gibt einen Plan dahinter. Wer Bäume beschneidet, sorgt dafür, dass dieser ganze Wildwuchs nicht stattfindet. Wenn man ältere Bäume sieht, an denen keiner was gemacht hat, also ein verwilderter Garten, dann sieht man sehr viele Äste, Zweige, die da rausgucken und dann ganz viele, die einfach so senkrecht in die Höhe schießen, die dem ganzen Baum Kraft rauben und nichts bringen. Und wer möchte, dass dieser Baum etwas bringt? Oder auch vielleicht nur, weil er sozusagen so eine Art Landschaftsgärtner ist, eine schöne Form hat, der wird dafür sorgen, dass der Baum beschnitten wird. Die ganz hohe Kunst für mich sind diese Bonsai-Baum-Beschnitzler, die das hinkriegen, dass der Baum so ganz klein bleibt und trotzdem alt ist. Das ist eine Kunst für sich. Der hat ein Ziel und dann wird er an den richtigen Stellen beschnitten, damit genau das passiert. Wer einen Weinberg hat, Obstbäume, der wird das idealerweise tun. Und letztlich ist damit der Baum ein viel besserer Baum. Es wird vieles weggeschnibbelt, was so natürlich ist, ne, was da einfach so wächst, wie Kraut und Rüben, wie wir so sagen. Aber Beschneidung hat einen Plan. Und Gott möchte, dass wir im Herzen beschnitten werden. Und manchmal muss da eben was raus. Muss da etwas weg, damit das Herz richtig arbeiten kann. Ich will ihnen ein neues Herz geben. Nicht versteinert, sondern fleischern. Nicht tot, sondern lebendig, ne? Und nicht äußerliche Beschneidung, sondern innerliche. Viele kennen das manchmal auch beim Abendmahl gelesen, als Jesus das erste Abendmahl oder das letzte, je nachdem, sein letztes hier auf Erden, das erste Mal, wo er das als besonderes Mahl einsetzt im Rahmen des Passers, wo das in Lukas beschrieben wird, da sagt er, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, das Passamahl mit euch zu essen, ehe ich leide. Also hier ist dieses auch so ein bisschen ausgedrückt, nicht nur mich hat verlangt danach, sondern mit Sehnsucht hat mich gesehnt, weil das im Originaltext so doppelt gemoppelt ist, sozusagen so verstärkend. Jesus in der totalen Gefühlsduselei, ihr müsst euch vorstellen, er wusste zu dem Zeitpunkt definitiv, was danach kommt. Er sagt auch hier, bevor ich leide, und er wusste auch, wer mit ihm am Tisch lag. Lag übrigens deshalb, weil man in der Kultur damals sich da hingelegt hat und nicht gesessen hat. Und wenig später sagt er, derjenige ist mit mir am Tisch, der mich verraten wird. Und auch mit Petrus muss er noch ein ernstes Wort reden. Und Petrus sagt, also ich verrate dich so und so nicht. Doch, doch, auch du wirst mich verraten. Er wusste, mit welchen Hallodris er da sitzt. Und er sagt, mein Herz verzerrt sich danach, ich sehne mich dann noch mit euch dieses Mal, dieses gemeinsame Essen zu haben, diese Gemeinschaft. Warum? Weil Jesus ein Beziehungsmensch ist. Ne? Es ging um Beziehung. Er sehnt sich danach, mit seinen Geschwistern, mit seinen Freunden Gemeinschaft zu haben. Da kann doch nicht einer kommen, ja, Chef, aber pass mal auf, ich habe alle 4 Aufträge, die du mir gegeben hast, exakt so erfüllt, wenn es doch eigentlich um eine Herzensgeschichte geht. Ne? Da kann nicht jemand protzen damit und sagen, hey, mich musst du jetzt auch beachten, weil pass mal auf, ich habe alles richtig gemacht, ich habe exakt nach Vorschrift gearbeitet. Nein, es ging hier um eine Beziehungsgeschichte. Und das ist unser Haken, dass wir gerne in eine Sicherheit hineinverfallen. Und Religion ist keine Beziehung. Wir neigen dazu, im Zweifelsfalle sicher zu gehen, was uns Angst macht. Mache ich alles exakt richtig, damit mir bloß nichts passiert? Also es gibt natürlich auch Leute, die sind nicht so eine Sicherheitsfanatiker. Ja, wird schon gut gehen, ne? Klar, wir ticken sehr unterschiedlich. Aber gerade wir Deutschen sind so ein bisschen so geprägt, ne? Das wirft man uns ja immer auch so vor, dass wir Sicherheitsfanatiker sind. Wir sind gegen alles und jedes versichert. Wir haben schon zwangsweise eine Krankenversicherung, haben wir vorhin gerade drüber gesprochen da hinten. Ist ja auch total genial. Hat irgendjemand mal eingeführt, weil gesagt hat, sonst funktioniert das vielleicht nicht richtig. Man sieht das ja in anderen Ländern. Ist ja in der Tat so. Da kannst du ganz schnell verarmt sein, wenn du mal krank wirst. Wir wissen ja oft gar nicht, was der ganze Schlamassel kostet, was so eine Behandlung ist, wie teuer Medikamente sind und wie teuer die Zeit im Krankenhaus ist, und das alles wird ja einfach bezahlt. Wir würden uns das ja schon sehr überlegen, wenn wir da jedes Mal Geld für hinlegen müssten. Und manche Sachen würden wir auch nicht machen lassen. Vieles vielleicht auch zu unserem Schaden. Und dann sind natürlich die Autos versichert, auch sinnvoll, ne? Das Haus ist versichert, mein Mobiliar ist möglicherweise versichert, dann habe ich noch eine Berufsunfähigkeitsversicherung, dann habe ich noch eine Regenversicherung und was weiß ich alles. Kleiner Witz nebenbei, fällt mir gerade so ein, habe ich in so einem Witzebuch gelesen tatsächlich. Es gibt in England, wird jeden Sommer von der Kirche ein Fest veranstaltet an einer bestimmten Stelle, und es war immer schönes Wetter. Und letztes Jahr dann, es schüttet wie aus Eimern. Und der Einzige, der total happy ist, ist der Pastor. Ja, Pastor, wie kann denn das sein und so? Wir haben doch auch wieder für schönes Wetter gebetet und so. Und jedes Mal hat Gott Gnade gegeben und so. Und jetzt dieses alles fällt ins Wasser. Auch sagt er, ich konnte der Versicherungsgesellschaft sagen, wir haben 16 Jahre lang nur Sonnenschein gehabt an diesem Tag. Und da hatten wir einen günstigen Preis. Und jetzt kriegen wir eine ganze Menge Geld dafür, weil es geregnet hat. Ja, eine Versicherung ist gut, wenn sie zahlt, ne? Aber was ist nicht alles versichert? Weil wir Sicherheit brauchen. Wenn du das nicht hast, dann musst du es aus der eigenen Tasche zahlen. Und in der Tat, vieles könnten wir nicht zahlen, ne? Es ist schon eine gute Geschichte. Aber unser Leben ist unsicher. Und ich denke, die Corona-Zeit hat uns vielen vor Augen geführt, dass wir auf einmal nichts mehr in der Hand haben. Viele Sicherheiten, die da waren, waren auf einmal flöten. Ratzfatz brachen ganze Geschäftszweige zusammen. Von der Gesundheit ganz abgesehen. Regeln, die plötzlich ganz schnell kamen und gingen. Überhaupt keine Sicherheit mehr. Das hat viele Leute total durcheinander gebracht. Wir wollen Sicherheit. Das ist ein Bedürfnis. Ich möchte wissen, dass es morgen weitergeht, ne? Und deswegen fallen wir gerne darauf rein. Kenne ich die Regeln? Kann ich mich an die Regeln halten? Ne? Ich erinnere mich daran, als ich bei dieser Gaspipeline mitgemacht habe, da die Nord Stream. Da gibt's immer so die kleinen Hampelmänner zwischen ganz oben und ganz unten. Die nennen sich da Vorarbeiter. So, und meiner, der kam jeden Tag da vorbei und hatte immer so einen Zettel dabei, hat uns das kurz vorgelesen, Sicherheitsunterweisung, auf was wir achten sollen, aufpassen und dann unterschreiben. Und eines Tages kommt er mit so einem leeren Zettel an und unterschreibt. Ich sage, ich unterschreibe das nicht. Ja, ich hatte keine Zeit, das auszufüllen. Ja, ich sage, aber nachher wirst du ja die Zeit haben dafür, also mach das erst. Die anderen hatten schön unterschrieben und dann sagen sie, oh Norbert, eigentlich hast du recht. Weil wenn du jetzt auf eine Leiter kletterst und du klöterst da runter, dann schreibt er garantiert noch extra rein, Unterweisung mit der Leiter und sowas, was weiß ich, zack, und dann ist das Sicherheit. Warum? Weil diese kleinen Hampelmänner zwischendrin von oben eine Ansage gekriegt haben, sie müssen das machen. Und damit man sich absichert, lässt man sich das jeden Tag schön unterschreiben. Dann kommt das da irgendwo hin, guckt nie einer drauf, solange nichts passiert. Aber Hauptsache, ich bin sicher, ne? Also ich hab's gesagt, wenn ihr euch nicht dran haltet, selber schuld. Ich bin fein raus. Sicherheit. Ne? Und je dümmer die Beziehungen sind, auch in so einer Firma, umso dümmer laufen solche Sachen. Ne? Alles wird auf Papier und das musst du unterschreiben und das musst du dir nochmal anhören und das machen. Es ist ja gut, dran erinnert zu werden. Vollkommen klar. Wenn du einmal am Anfang deines Lebens bei der Lehre mitgekriegt hast, wie du in dem Beruf sicher arbeitest, dann hast du das natürlich nachher vergessen. Es ist auch sinnvoll, viele Sachen immer zu wiederholen, in gewissen Abständen, auch dein Erste-Hilfe-Kurs und. Aber worum es mir hier geht, ist einfach dieses eine Sicherheit schaffen, damit ich fein raus bin. Und das passiert uns im Alltag ja auch. Die Regeln einhalten. Die jüdischen Gesetzeslehrer sind da immer besonders pfiffig drin gewesen. Man nennt sie Pharisäer, ne, ist sprichwörtlich bei uns geworden, die selber Gesetze geschaffen haben und aufgelegt haben, um das Gesetz Gottes zu halten. Ja, und dann auch gedacht haben, ja, aber es muss ja auch irgendwie einen Weg gehen, das anders zu machen, ne? Wie kann ich das Gesetz halten, trotzdem tun, was ich will, ohne es zu brechen, ne? So, nach dem Motto. So sind wir Menschen. Die witzigste Sache von damals, die ich immer finde, ist, dass die sich angeblich so Wasserschläuche, heute würden sie aus Gummi machen wahrscheinlich, aber damals aus Tierfell, so wo Öl und Wein und sowas so drin war, mit Wasser gefüllt haben, auf ihren Esel gelegt haben, darauf geritten sind. Und zwar am Schabbat. Warum? Naja, am Schabbat, du sollst ruhen und keine Arbeit tun. So das Gesetz Gottes. Nun hat man sich überlegt, was ist das? Ah, da zählt so ganz vieles dazu. Heutzutage zählt dazu Licht anschalten, Fahrstuhlknopf drücken, Nase bohren. Das zählt alles mittlerweile dazu. Nase bohren deswegen, weil man könnte sich dabei Haare rausreißen und das ist Friseurarbeit. Darf man also nicht. Ja, das sind heutige Regeln bei denen. Und man darf auch nicht auf den Fahrstuhlknopf drücken, deswegen fahren die Dinger immer automatisch hoch und runter, jeden zweiten Stock halten die dann an in so einem Hotel. Man darf kein Licht anmachen und kein Feuer und kein Dings. Ja, man darf auch nicht reisen. Nun gibt's aber dummerweise, das gab's damals auch schon, Schiffe. Und wenn du auf dem Schiff bist, ist vielleicht am Schabbat gerade kein Land in Sicht. Doch auf dem Wasser darf man reisen. Diese Regel haben sie dann aufgestellt. Naja, und weil man auf dem Wasser reisen darf, kann man sich auch einen Wassersack unterlegen. Man reist ja auf dem Wasser, ne? Dass der Esel da unter ist, ist jetzt egal, aber Hauptsache, ich brech das Gesetz nicht, ne? Das ist so, wenn man so ganz extrem, wenn gar keine Beziehung mehr da ist, wenn man nicht versteht, worum es eigentlich geht, sondern sagt, ich werde mich an die Regeln halten, da bin ich fein raus, dann kann mir keiner was. Ey, komm hier, steht geschrieben, ich habe es exakt nicht übertreten. Ja, und die Gefahr besteht, glaube ich, bei uns auch grundsätzlich. Und Paulus hat das mal sehr drastisch gesagt. Paulus, der sagt, eigentlich kann ich auch stolz sein. Ich bin als Jude geboren, bin entsprechend aufgezogen, ich habe eine entsprechende Lehre gemacht, ich habe Bildung und Wissen, ich könnte auf viele stolz sein. Und er sagt im Römer 2, da schreibt er auch zu Juden, die in Rom lebten, auch die Beschneidung nützt euch nichts, nützt euch nur, wenn ihr das Gesetz befolgt. Wenn ihr es übertretet, steht ihr in Wahrheit den Unbeschnittenen gleich. Wenn aber ein Unbeschnittener nach den Vorschriften des Gesetzes lebt, werden sie dann nicht von Gott den Beschnittenen gleichgestellt. So kommt es dahin, dass Unbeschnittene einst über euch Juden das Urteil sprechen werden. Solche nämlich, die das Gesetz Gottes befolgen, während ihr es übertretet. Obwohl ihr es schriftlich habt und beschnitten seid. Beim Judesein geht es nicht um äußerliche Merkmale und bei der Beschneidung nicht um den äußerlichen körperlichen Vollzug. Hoffnung für alle. Er wirft den Vorwurf auf, das nützt euch eigentlich alles nichts, wenn ihr das haltet und das und das und das. Leute, die es verstanden haben, die nach Gottes Gesetz leben, was jetzt nicht hundertprozentig gleichzusetzen ist mit einfach nur diese Regeln einhalten, sondern nach diesem Denken Gottes auch, die werden euch da voraus sein. Die werden euch vorwerfen, dass ihr es schriftlich eingemeißelt bekommen habt, aber euch ein Dreck darum kehrt. Also nimm Vitamin B statt Religion. Der Weg ins Leben, der ist nämlich Vitamin B. Und zwar eine besondere B, eine Liebesbeziehung. Beziehungen kann man ja immer haben, ne? Man kann gute und schlechte haben, hat Beziehungen zu seinem Arbeitgeber, man hat Beziehungen zu Freunden, man hat Beziehungen zum Nachbarn, auch wenn sie schlecht sind. Ist alles Beziehung, wenn man so will. Aber es geht hier um Liebesbeziehung. Und Religion, das ist ein sehr mühsamer, steiniger Weg und vielleicht steht am Ende da sogar, wenn man mal Gott ankommt, ich kenne dich nicht. Weil man hat sich auch nicht kennengelernt, ne? Man hatte ja miteinander nichts zu tun. Viele kennen von euch dieses Gleichnis von den 10 Jungfrauen, die eingeladen sind zu der Hochzeit und da einen gewissen Programmteil hatten und die haben sich ihre Öllampen vollgemacht, es wird Nacht und später und 5 von denen waren so schlau und haben gedacht, man weiß es nie genau, wie es so läuft, nimm mal Reserve mit und 5 haben gedacht, naja, wir sollten nur mit Lampen dahin kommen, wird schon passen. Und es wird später und als ihre Lampen dann ausgehen, müssen sie leider weggehen und sind nicht rechtzeitig da, so wie Andreas heute Morgen. Ganz kleinen Tick zu spät sozusagen, weil er noch was erledigen musste. Und dann heißt es da, der Bräutigam öffnet die Tür, sagt, nee, euch kenne ich nicht, die Eigentlichen sind schon da. Eine bittere Geschichte, Aber das wäre ja auch blöd, wenn Gott zu uns sagen würde, ich kenne dich nicht. Letzte Bibelstelle und jetzt ist gleich Schluss. Offenbarung 3, Vers 20. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe, sagt Jesus? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. Und das bedeutete damals viel mehr, als dass man sich zusammen irgendwo an eine Imbissbude stellt oder dass jemand das Essen bezahlt. Zusammen essen, das ist da die Gemeinschaft. Diese Einladung, die Aufnahme in die Hausgemeinschaft. Das, was beim Abendmahl auch ausgedrückt wird. Und Jesus sagt, merkst du nicht, dass ich vor deiner Tür stehe und anklopfe? Da brauchst du nicht kommen, ja, guck mal hier, das habe ich erledigt, das ist gemacht, das, gut, ja, hier fehlt noch was da, aber das ist perfekt erledigt, das genau wie du wolltest, genau so habe ich das alles gemacht. Darum geht's gar nicht. Es geht darum, dass da jemand kommt, der dich lieb hat und der Gemeinschaft mit dir möchte. Und das solltest du nie vergessen. Ich weiß, die meisten von uns, wenn nicht ja alle, haben sich entschieden, Jesus nachzufolgen. Aber wir stehen immer in der Gefahr, runterzurutschen in diese Sicherheitsbedürfnisse zu sagen, oh, welche Regel darf ich noch nicht verletzen? Ehrlich gesagt, wir wollen das doch gar nicht, oder? Wir wollen doch nichts tun, von dem wir wissen, dass Gott das nicht mag. Passiert, aber wir wollen das nicht. Wie in jeder Liebesbeziehung auch. Da gehen auch mal Sachen schief. Aber deswegen geht man ja nicht gleich auseinander, ne? Man probiert das zu klären. Es ist also nicht unser Plan, es würde auch keine Ehe gut funktionieren, wenn du jedes Mal vorlegst, ja, heute habe ich das alles gemacht und so, das war genauso, wie du wolltest. Der andere sagt, pass mal auf, und ich habe Folgendes gemacht und so, und jetzt ist gut. Meine Herren, ich weiß nicht, ob man das diese ehelichen Pflichten nennt, aber das wäre ja total affig. Das ist doch keine gute Beziehung. Die Beziehung ist natürlich nicht zum Erpressen da, ne? Nicht zum Ausnutzen. Es geht hier um Liebesbeziehung. Und Gott möchte sie mit dir haben. Das war sein Plan von Anfang an. Der hat seine Schöpfung dahingestellt und hat gesagt, ey, es ist sehr gut. Und dann hat er sich um den Menschen gekümmert. Leider ging das sozusagen ein bisschen schief, weil der sich hat verwirren lassen. Da kam Misstrauen rein. Und Misstrauen macht Beziehungen kaputt. Und dann wieder mit Gott klarzukommen, ist meine These zumindest, hat sich irgendwie Religion gebildet. Weil man immer weiß, es gibt etwas Höheres. Und jetzt muss ich nur noch rauskriegen, was möchte diese höhere Macht. Und dann probiere ich mich ran zu halten. Und dann bin ich immer in Angst und immer probiere ich, das irgendwie hinzukriegen, das Niveau zu halten. Aber Gott ist doch ganz anders. Er kommt von oben runter und möchte uns die Hand geben. Er möchte uns ein neues Herz geben. Er möchte Beziehungen mit uns haben und sagen, hey, ich stehe davor, ich klopfe an. Komm, mach doch auf. Mit dir würde ich gerne Gemeinschaft haben. Und dann wirst du tun, was auf meinem Herzen ist. Warum? Weil wir eine gute Beziehung miteinander haben. Das ist der Plan. Also, nimm Vitamin B statt Religion. Und das Lied, was wir gleich singen, du kennst mich, heißt es, ne? Da heißt es, du erwählst mich, du verlässt nicht. Ich bin mal froh, dass da der Text steht, weil wenn man das singen würde, würde man verlässt mich wahrscheinlich hören. Du erwählst mich, du verlässt nicht. Durch dich weiß ich, wer ich bin. Du bist für mich. Ja, ich bin Gottes Kind. Lass uns das zusammen singen.